Moin, willkommen beim Fabrica Digitalis Podcast. Wir möchten mit dieser Podcast-Reihe interdisziplinären Austausch über digitale Themen anregen. Hierfür wollen wir vielfältige Perspektiven von Dozierenden, Wissenschaftlerinnen und Studierenden der Europa-Universität Flensburg im Rahmen dieses Podcast-Formats zum Ausdruck kommen lassen. Denn wir wollen die Digitalisierung, zugegebenermaßen ein komplexes Thema, und die damit einhergehende Entwicklung unserer Alltagskultur greifbar machen und reflektieren. Ich bin Viktoria Clausen und Teil der Fabrica Digitalis. Ich wünsche euch inspirierende Minuten. Bevor es losgehen kann, noch ein kleiner Disclaimer. Da wir noch am Anfang unseres Podcasts stehen, entschuldigen wir uns für die Tonqualität der Interviews. Mit der Zeit wird die Qualität sich immer weiter verbessern. In der zweiten Folge des Fabrica Digitalis Podcasts geht es um Innovation. Dieses Thema ist eines der Forschungsschwerpunkte von unserem heutigen Gast, Herrn Dr. Thomas Behrens. Wir sprachen darüber, dass Spannung Beweggründe für Veränderung schaffen kann und darüber, dass der Umgang mit Instabilität mit Innovation zusammenhängt. Herr Behrens denkt im Hinblick auf kollektive Aneignungsprozesse neuer Technologien, dass erst die gemeinsame Auseinandersetzung, die auch Kritik beinhaltet, gesellschaftliche Bildungsprozesse entfaltet. Auch wird die offene Frage gestellt, was die Universität in ihren Veränderungsprozessen bestimmt.
Ich sitze heute hier zusammen mit Professor Dr. Thomas Behrens. Er ist seit dem Sommersemester 2010 am Lehrstuhl für Allgemeine BWL mit dem Schwerpunkt Personal und Organisation. Und wir wollten heute ein bisschen ins Gespräch kommen über Innovation. Sie hatten schon Ihre Dissertationsarbeit über Innovation geschrieben. Das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Das klingt jetzt so ewig lang.
Etwas über 20.
Und ich wollte Sie zunächst fragen, was hat Sie damals am Begriff der Innovation begeistert oder interessiert, angeregt, sich damit auseinanderzusetzen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so ein paar Rahmenbedingungen, die da relevant waren, war sicherlich so, dass die späten 90er, frühen 2000er so die Zeit waren, wo das Internet eigentlich angefangen hat, könnte man sagen. Also ich erinnere mich noch, dass wir, kurze Zeit nachdem ich angefangen hatte, an der Uni zu arbeiten, hieß es, wir haben jetzt alle einen Internetanschluss. Und Hochschulen waren ja so mit die ersten, die dann so richtige Festnetzleitungen hatten. Und wir dachten, oh super. Und was machen wir jetzt damit? Weil man irgendwie überhaupt keine Verwendung dafür hatte oder gar nicht. Es gab so ein paar vereinzelte Internetseiten, ich weiß noch.
Das war Neuland.
Ja, total, total. Ne? So die ersten Berichte darüber und dann, ich habe ja früher mal irgendwie viel Basketball gespielt und dann musste ich, von der NBA gibt es eine Website oder so, die hat man sich dann mal angeguckt, aber an sich gab es überhaupt keinen Verwendungs.
Hat auch eine andere Geschwindigkeit wahrscheinlich natürlich auch noch, ne? Da war nicht nur, dass noch nicht viel da war.
Ja, wobei die festen Leitungen in Unis war aber noch eine andere Liga als diese piependen Modems, die man dann zu Hause hatte. Die waren natürlich deutlich langsamer, aber an sich hatte man plötzlich halt eine neue Technologie, für deren Verwendung irgendwie noch wenig Möglichkeiten bestanden. Und darüber hinaus hatte ich auch noch ein paar private Kontakte zur DASA, also zur deutschen zum deutschen Raumfahrtunternehmen und so, und habe am Anfang überlegt, ob ich da vielleicht in Kooperation mit einem Unternehmen eine Dissertation verfasse. Und so ist erstmal so der Fokus auf Innovation entstanden. Das hat sich dann natürlich im Laufe der Jahre völlig verlagert, was die Themenstellung der Arbeit anbetrifft, aber so kam der erste Kontakt zum Innovationsthema.
Und wie hat sich das entwickelt dann Sie beschäftigen sich ja heute auch noch damit. Wie hat sich da der Blick erweitert vielleicht auch als Innovation? Wie würden Sie es beschreiben, vielleicht jetzt so ad hoc, spontan?
Naja, also erstmal hat sich dann so entwickelt, dann fängt man natürlich an, als fleißiger Doktorand alles Mögliche zu lesen, was es dazu gibt, und sich zu überlegen, wie man das Thema eingrenzen kann und wie man es dann auch theoretisch fundieren kann und so. Und ich hatte das Glück, dass ich einen ziemlich schlauen und ungewöhnlichen Chef hatte, der mich immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass vieles von dem, was da so geschrieben wird, eigentlich ziemlich dünne Suppe ist. Also so klingt auf den ersten Blick oft ganz einleuchtend. Also Innovation braucht kreative Freiräume oder so. Und wenn man dann diesen oft sehr preskriptiven Aussagen mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt hat, hat man halt festgestellt, so einfach ist es halt nicht, als gäbe es so ein Kochrezept für Innovation in Organisationen. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich mich eigentlich eher mit diesen ganz grundlegenden Fragen in meiner Arbeit damals beschäftigt habe. Was ist eigentlich Innovation oder was ist der Unterschied auch zwischen einer einzelnen Innovation und einer innovativen Organisation? War, glaube ich, eine der wesentlichen Fragen, dass man sagt, es gibt auch kreative Prozesse, haben viel mit Zufällen auch manchmal zu tun. Und insofern ist eigentlich auch die noch so altbackendste Organisation unter bestimmten Umständen mal in der Lage, eine Innovation hervorzubringen. Und auf der anderen Seite ist das halt was ganz anderes, als zu sagen, ich bewege mich hier in einem sozialen System, das ein hohes Maß an, sagen wir mal, innovativem Potenzial in sich birgt durch die Art und Weise, wie es ausgestaltet ist. Und das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Und dann in meiner DIS damals kam ja noch der Aspekt dazu, was sind eigentlich so unternehmenskulturelle Voraussetzungen? Also inwiefern hat das, was man als Organisations- oder Unternehmenskultur bezeichnen würde, Einfluss darauf, ob eine Organisation mehr oder weniger innovativ ist? Weil auch dazu gab es schon Literatur, die dann aber auch sehr normativ war und so eine Aussage wie Organisationen sind innovativ, wenn in ihrer Organisationskultur der Wert Innovativität eine zentrale Rolle spielt, die sind ja hinsichtlich ihres Erkenntnisbeitrages also sehr übersichtlich. Ne? Wer Innovation gut findet, der ist innovativer als jemand, der Innovation nicht gut findet, ist jetzt, finde ich, irgendwie noch nicht so der Weisheit letzter Schluss. So ist das entstanden.
Was würden Sie denn sagen, sind denn so die Rahmenbedingungen, damit eine Organisation innovativ sein kann?
Ja.
Sie sprachen gerade schon Norm an und auch der Begriff der Innovation oder sich als innovativ zu bekennen nicht ausreicht. Worum geht es dann?
Also ich glaube zunächst einmal, und das macht die Sache nicht unbedingt einfacher, stellt man fest, dass Innovativität auf sehr unterschiedliche Art und Weise hervorgebracht werden kann in Organisationen. Es gibt ja Unternehmen, die stehen so in dem Ruf, prinzipiell erstmal sehr innovativ zu sein. Und wenn man die miteinander vergleicht, stellt man auch fest, dass die nicht alle das Gleiche machen. Also wird irgendwann die Frage interessant, ja, was steht eigentlich so dahinter bei aller Unterschiedlichkeit der realen Phänomene, auf die man da trifft? Lassen sich irgendwelche fundamentalen Prinzipien identifizieren, die irgendwie vielleicht nicht Innovation garantieren, aber doch auf jeden Fall eine innovationsförderliche Wirkung in sich tragen. So. Und dazu gehört zum Beispiel sicherlich sowas wie, wenn man es mal neutral ausdrücken will, sowas wie Spannung. Das kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Es gibt Organisationen, die stehen permanent unter Spannung, weil sie einem hohen Druck von außen ausgesetzt sind. Entweder um sich zu legitimieren, weil die Organisation sonst von Auflösung bedroht ist oder weil sie unter einem hohen Marktdruck stehen und immer wieder sich technologischem Wandel oder auch veränderten Kundenbedürfnissen anpassen müssen und insofern schon sensibilisiert sind dafür, dass nichts so bleiben kann, wie es ist. Und gleichzeitig kann Spannung auch eher auf internem Wege erzeugt werden. Also dass man sagt, man hat viele, jetzt vielleicht nicht so im mikropolitischen Sinne dysfunktionale Konflikte, aber man hat auf jeden Fall sehr unterschiedliche Sichtweisen, Präferenzen, Zielsetzungen, Perspektiven auf den gleichen Sachverhalt, was einen auch immer wieder unter Druck setzt, über die Welt nachzudenken, so im weitesten Sinne, würde ich mal sagen. Ja, oder sich Gedanken zu machen, sich zu überlegen, wie man auch mit Einwänden und anderen Argumenten umgeht und inwiefern man denen auch Rechnung tragen muss, was ja immer wieder, man könnte sagen, Konflikte oder Spannungszustände haben ja immer wieder was auf der einen Seite Destabilisierendes, aber so gesehen eben auch was Veränderungsförderndes, weil Stabilität ja dann so betrachtet das Gegenteil von Veränderung wäre.
Ja, wir sprachen eben vorhin schon darüber, dass man Spannung auch als Instabilität begreifen kann gewissermaßen. Also es ist ja vielleicht gerade eben nicht, dass man die gewohnten Wege wiederholt sozusagen, oder Wiederholung bedeutet ja eigentlich Struktur. Also dadurch wird sie ja konstituiert auf eine Art. Und gerade geht es darum, so wie ich Sie verstehe, dass bei Innovation gerade eben auch, was Sie eben angesprochen haben, verschiedene Perspektiven gerade befruchtet wirken können, wenn es darum geht, auch mal einen neuen Weg einzuschlagen. Können Sie das nochmal konkretisieren, also in Bezug auf das Zusammenwirken verschiedener Menschen sozusagen, was schafft da?
Prinzipiell sind ja Strukturen nicht zwingend innovationshemmend. So, ja. Noch fundamentaler sind Strukturen wahrscheinlich noch nicht mal diskutabel, weil sie bilden sich eigentlich immer auf die eine oder andere Art und Weise heraus. Insofern geht es schon eher um, man könnte sagen, die zentralen Prinzipien, die in solchen Strukturen dann irgendwie auch verankert sind. Und die können eben eher sowas wie Spannung zulassen oder sowas wie Spannung unterwandern oder verhindern.
Schafft dann Spannung oder gerade die oder wo Sie auch Konflikt angesprochen haben, das schafft so das Potenzial, dass ich vielleicht gerade in, also es gerade darum geht, vielleicht auch mit diesem Dissens umzugehen, dass verschiedene Perspektiven in Spannung zu einem Konflikt stehen, dass es gerade darum geht, irgendwie da vielleicht auch nicht eine Lösung zu integrieren, sondern verschiedene Wege.
Also ich würde sagen, Spannung schafft erstmal überhaupt nur Motivation für Veränderung. Ja, also so Beweggründe. Wenn alles läuft und alles klappt und gar keine Spannung entsteht und gar keinen Anlass, irgendwas zu verändern, dann ist auch die Energie für Veränderung relativ gering in Organisationen. Aber Spannung alleine garantiert auch keine Veränderung oder Innovation, weil sie kann natürlich auch in wildesten Konflikten und Ressourcenschlachten enden und dann bewegt sich gar nichts und die Fronten verhärten sich und jeder beharrt auf seiner Position. Also insofern braucht man neben sowas wie der Veränderungsbereitschaft, die durch Spannung sicherlich forciert wird, auch sowas wie
Möglichkeitsräume vielleicht.
Genau, Möglichkeitsräume. Ja, also das kann man ja auch sehr gut in jeder Organisation beobachten, wenn man mal so die verschiedenen Schichten abträgt. Also die Art und Weise, wie ich mein Fach hier am Lehrstuhl ausgestalte, obliegt weitestgehend meiner Entscheidungsfreiheit. Da kann ich Schwerpunkte setzen und die kann ich auch verändern, wenn sie mir nicht mehr gefallen oder mir nicht mehr sinnvoll erscheinen. In dem Moment, wo ich sage, ja, aber ich finde, das sollte sich auch in einem anderen Aufbau unserer Studiengänge widerspiegeln, sind plötzlich ein paar mehr Kollegen und Kolleginnen betroffen. Und dann kann ich das nicht mehr alleine verändern, sondern dann muss ich mich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen, möglicherweise mit unterschiedlichen Präferenzen oder Sichtweisen oder so. Und dann werden Veränderungsprozesse schon mühseliger. Und wenn ich jetzt sage, wir wollen, solche Diskussionen haben wir ja in Flensburg, wir wollen die Struktur der Universität verändern, dann wird es noch komplexer. Dann spielen die verschiedenen Statusgruppen, die verschiedenen Institute, die verschiedenen Bereiche der Universität alle mit und erheben zu Recht den Anspruch, dass auch ihre Sicht der Dinge gehört wird und dass auch ihre Probleme und Erwartungen irgendwie ernst genommen werden. Und das führt natürlich auf der einen Seite erstmal dazu, dass solche Prozesse länger dauern. Und schwieriger sind und häufiger auch Gefahr laufen, entweder zu scheitern oder zumindest nicht die Gestalt anzunehmen, die man jetzt möglicherweise aus einer spezifischen Perspektive für richtig.
Ich überlege gerade, ob ich jetzt, wir können uns rausstellen, das Video jetzt einspiele, weil es passt auch ganz gut, weil wir gerade haben Sie auch das Wort Kreativität angesprochen. Ja. Und wir hatten.
Hallo, moin, ich bin's, der Cutter dieses Podcasts. Ich flüster mich mal eben zwischen. Will gar nicht stören, denn der gleich eingeschnittene Tonausschnitt wurde vergessen anzumoderieren. Aber das ist kein Problem.
Denn ich kann das ja mal versuchen. In dem Ausschnitt spricht Peter Krause, der ist Doktor der Rechtswissenschaft, spezialisiert aufs öffentliche Recht. Im Ausschnitt spricht er über Kreativität. Viel Spaß damit.
Intelligente Systeme, die in der Lage sind, zu akkumulieren und nicht nur zu assimilieren, die den Prozessmuster wechseln können, sind immer Systeme, die mit internen Spannungsverhältnissen arbeiten. Weil Systeme mit internen Spannungsverhältnissen erzeugen instabile Phasen. Und Systeme mit instabilen Phasen erzeugen die Möglichkeit zum Übergang zum neuen Muster und das nennen wir Kreativität. Also erhöhen Sie die Spannung im System. Schaffen Sie Unterschiedlichkeit, dann schaffen Sie die Möglichkeit zum Prozessmusterwechsel.
Sie sprachen ja auch eben schon den Aspekt der Kreativität an und auch, dass sich gerade eine gewisse Spannung vielleicht auch besteht in gegenwärtigen Strukturen in der Uni, weil die Online-Lehre hat ja durchaus neue Perspektiven auch eröffnet auf die Lehre, beziehungsweise war auf einmal alles ganz anders. Mhm. Und jetzt stehen wir natürlich schon vor der Frage, wie jetzt auch die Lehre sich weiterentwickelt oder wie es jetzt auf jeden Fall weitergeht, was man auch aus den vergangenen Corona-Semestern mitnimmt. Was ist denn so Ihr Eindruck erstmal vielleicht so grundsätzlich gefragt, wie sich Arbeitsprozesse durch Digitalisierung verändert haben? Also Dazu vielleicht noch ein Satz. Ich hatte auf Ihrem Profil, bevor wir uns trafen, ein Zitat gefunden, das ich sehr schön fand, über das wir auch schon sprachen. Und zwar steht da geschrieben von Arno Penzias: Nichts beflügelt die Wissenschaft so wie der Schwatz mit Kollegen auf dem Flur. Vielleicht als so kleine Einleitung, das fand ich nämlich ganz interessant. Was denken Sie über Veränderungen im Umgang miteinander, beziehungsweise wie sich Arbeitsprozesse und vielleicht auch die Kommunikation dabei verändert haben in den letzten Jahren und vor allem natürlich jetzt auch nochmal verstärkt durch Corona?
Also zunächst einmal kommt mir das vor, als stünden wir da am Anfang eines sehr großen Lernprozesses und wissen noch gar nicht so ehrlich, wie ich vorhin beschrieben habe. Wir hatten plötzlich alle einen Internetanschluss, der ja total kreative Potenziale in sich birgt, wie wir heute 20 Jahre später wissen oder sehen, aber müssen eigentlich erstmal lernen, umzugehen mit so einer neuen technologischen Möglichkeit. Und gleichzeitig ist es mehr als nur ein Wandel von, sagen wir mal, Kommunikationskanälen oder man sieht sich jetzt halt am Bildschirm und nicht mehr persönlich, sondern es verändert auch die Art der Kommunikation darüber hinaus. Es gibt einen spannenden Bestseller von Neil Postman, der das mal fürs Fernsehen untersucht hat mit dem prägnanten Titel Wir amüsieren uns zu Tode, wo er sich so gefragt hat, was bedeutet es eigentlich für die Menschen, wenn sie ihre Informationen nicht mehr aus der Zeitung oder aus Büchern oder so beziehen, sondern eben eher übers Fernsehen und dann auch sagt, das ist nicht einfach nur ein Wechsel des Kanals, sondern auch die Art, wie Informationen aufbereitet werden, welche Art von Informationen wir zur Kenntnis nehmen und so, da hängen viele Veränderungen dran. Und insofern auch die Frage, wofür nutzen wir es und wofür nutzen wir es nicht. Und in der Hinsicht war jetzt Corona sicherlich so ein kleiner Turbo-Booster für die Initiierung dieser Lernprozesse und man hat auf der einen Seite sicherlich so ein bisschen mal reingucken können in Chancen, die darin liegen. Ja, alle Konferenzen laufen plötzlich online. Wir haben gerade eine organisiert vor wenigen Wochen hier aus Flensburg und haben dann festgestellt, ja, da gab es auch die Möglichkeit, dass Kollegen und Kolleginnen Vorträge halten, die wären gar nicht zu der Tagung angereist, weil es ihnen zu weit und zu umständlich gewesen wäre. Das sind natürlich tolle Möglichkeiten. Ich persönlich stelle bei mir fest, dass ich unsere Online-Meeting-Software jetzt auch nutze bei Gelegenheiten, wo ich früher telefoniert hätte, weil ich es schöner finde, die Leute auch zu sehen. Das ist sogar eine reichhaltigere Form von Kommunikation, die plötzlich möglich wird. Und auf der anderen Seite, das, was auch in dem Zitat zum Ausdruck kommt, ja, sind natürlich dieser Zauber der unmittelbaren persönlichen Begegnung.
Vielleicht dieser Umgang mit Unbestimmtheit, ne? Dass man, ja, genau. Man weiß ja, es hat ja was Unbestimmtes, wenn ich jemanden zufällig auf dem
Flur. Genau, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, sowas wie Pünktlichkeit bekommt eine ganz andere Konnotation in so einem Zusammenhang. Man weiß, um 15 Uhr beginnt das Meeting und man hat den Computer, der zeigt einem genau 15 Uhr an und insofern schalten da dann alle ihre Kamera ein und jetzt geht's los. Und in einem normalen Vorlesungssaal oder Seminarraum kommt man mal 5 Minuten früher oder mal 2 Minuten zu spät oder so und irgendwie ist das alles nicht so krass vorstrukturiert.
Genau, aber Verrückert hatte darauf ja auch verwiesen, dass sich dadurch, also dass das schon einen Unterschied macht, ob ich in einem Raum sitze und auch gerade die Zeit vor und nach einer Veranstaltung, dass die so eine gewisse Atmosphäre und auch Dynamik schafft und auch da auch eben spannende Gespräche entstehen, die manchmal auch in so einer Rahmen einer Online-Veranstaltung, hat man eine andere Richtung irgendwie. Also man ist so ein bisschen mehr auf den Inhalt und man hat da seinen Plan vielleicht auch ein bisschen, kommt bestimmt darauf an, wie man das dann auch strukturiert im Einzelnen, aber es ist doch schon auch anders fokussiert. Also schon der Blick ist ja auch nur frontal auf dem Bildschirm. Ich kann ja auch nicht aus mehreren Perspektiven meine Mitmenschen sehen und ich kann auch gewisse Blicke zum Beispiel gar nicht auffangen oder so.
Genau, oder sowas, was man so als atmosphärische Schwingungen bezeichnen würde, ist wirklich halt nur noch in Ausnahmefällen irgendwie zu erahnen. Aber wahrscheinlich ist vieles von dem, was wir jetzt beschreiben können, was sich verändert hat, den Leuten ja auch hinlänglich bekannt. Also die meisten im Hochschulkontext haben alle diese Erfahrungen gemacht und sie machen auch, glaube ich, in weiten Teilen ähnliche Erfahrungen. Was bei dem einen oder anderen mehr oder weniger dazu kommt, ist noch die Überforderung durch den Zwang, nur technische Gerätschaften und Programme zu nutzen, mit denen man vorher noch überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Das war bei mir persönlich jetzt nicht so. Und insofern finde ich es fast spannender und darüber habe ich mir durchaus auch schon Gedanken gemacht, was bleibt davon, wenn eigentlich diese Pandemie vorbei ist und wir problemlos auch sagen könnten, das war jetzt irgendwie eine komische Zeit, jetzt geht's wieder zurück auf den Normalzustand des Systems und wir machen weiter wie vor Corona. Welche Chancen liegen eigentlich möglicherweise auch in diesem erzwungenen Digitalisierungsschub, völlig losgelöst von irgendwelchen pandemischen Krisensituationen oder so.
Das passt auch zu dem Zitat, das ich eben tatsächlich, das ist ein bisschen untergegangen. Aber da ging es ja auch darum, dass letztendlich es darum geht, oder Sie hatten das auch ähnlich beschrieben, ne? Also wenn das verschiedene Perspektiven ja auch befruchtend wirken können für Innovation und dass es eigentlich auch darum geht, dass ja, also man möglichst große Freiheitsräume machen muss, wenn es um Innovation geht. Nun waren alle in Anführungsstrichen gezwungen, quasi als Antwort auf die Pandemie jetzt Online-Lehre zu gestalten, haben natürlich ihre Erfahrungen gemacht und auch sicherlich vielfältige dabei auch, glaube ich schon. Könnte man, wenn wir jetzt überlegen, wie es weitergeht nach oder im nächsten oder auch vielleicht erst übernächsten Semester, wäre das dann nicht aus Innovationsperspektive am besten, wenn man da möglichst große Freiheitsräume lässt, was die Organisation von Seminaren betrifft, dass man beispielsweise verschiedenste Formgebungen zulässt, dass wir vielleicht jetzt, wie so die Tür geöffnet hat, den Horizont zu eröffnen, vielleicht Uni auch ein bisschen diverser zu denken, wenn es darum geht, was für Rahmen dann zum Beispiel einzelne Veranstaltungen haben?
Ja, also da kommen wir ja in das nächste durchaus spannende Spannungsfeld, weil auf der einen Seite sind Universitäten ja irgendwie in ihrem Kern doch auch Verwaltungsbürokratien mit einem relativ ausgeprägten Regelwerk und insofern jetzt nicht gerade darauf angelegt, Dinge permanent zu ändern oder flexibel zu halten und gleichzeitig ist es aber auch digitalisierungsmäßig so ein bisschen Goldgräberstimmung, weil für vieles gibt es überhaupt noch keine Regeln, ja, oder keine Prinzipien. Diese Corona-Zeit war ja eher eine Krisensituation, wo man gesagt hat, wir müssen es irgendwie am Laufen halten. Und da waren, glaube ich, zum Beispiel auch unsere Studierenden gnädig in weiten Teilen, ja, dass sie gesagt haben, mein Gott, Hauptsache ich kriege irgendwie meine Creditpunkte zusammen und meine Veranstaltungsinhalte übermittelt. Wenn man mit manchen gesprochen hat, hat man gemerkt, wie unterschiedlich das gehandhabt wird und dadurch, dass so wenig Transparenz besteht, teilweise auch in völliger Überforderung gemündet ist, ja, dass man teilweise Präsenzkurse hat, andere Kurse schicken einem Berge von Literatur zu, man sieht den Dozenten nie, andere machen es asynchron. Also ich glaube, das war so eine Ausprobierphase und die war durch andere Überlegungen gesteuert, als man jetzt darüber nachdenkt, wenn man sagt, was haben wir daraus gelernt und wir nutzen das weiter. Ein großes Potenzial, das ich auf jeden Fall festgestellt habe in meinen Veranstaltungen, ist, es gibt eine Reihe von Inhalten, die sind relativ stabil. Und die erzähle ich, wenn man so will, jedes Jahr nur einem anderen Publikum. Und da bietet Digitalisierung natürlich vielfältige Möglichkeiten, das ein Stück weit zu standardisieren und zu sagen, muss ich wirklich jedes zweite Semester in einem Hörsaal einer neuen Generation von Studierenden wieder was erzählen über, was sind die drei Grundfunktionen sozialer Systeme oder sowas. Oder kann ich das nicht auch in einer sogar vielleicht irgendwann mal etwas professioneller gestalteten, ansprechenderen und damit auch asynchronen, also jederzeit wieder abrufbaren Form aufbereiten für Studierende und sagen, da muss ich nicht jede Woche antanzen und das neu erzählen und doch immer in den gleichen Worten, mehr oder weniger, sondern das ist so ein bisschen so der Fundus, den müsst ihr zur Kenntnis nehmen. Und das schafft uns unglaubliche Freiräume dafür, genau das, was die persönliche Präsenz nämlich auszeichnet, die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Dinge zu diskutieren, von unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, zu illustrieren, an Beispielen festzumachen, Verständigungsprobleme oder auch unterschiedliche Auffassungen abzugleichen oder so und das stärker in den Vordergrund zu rücken in Präsenz der Veranstaltung. Das ist in meinen Augen zweifellos eine sinnvolle Möglichkeit. Aber auch dafür gibt es momentan noch keine Regeln. Ja, es gibt ja, mein Gott, Hochschulbeschäftigte, Lehrende haben eine gewisse Lehrverpflichtung und ein Deputat, das sie erfüllen müssen. Und erst jetzt allmählich entwickeln sich nach und nach Ideen, wie man möglicherweise so digitalisierte Lehrformate auch ein bisschen verschmelzen kann mit Präsenzformaten. Ja, dafür muss man ja auch auch wieder in Verwaltungsbürokratien allemal auch so ein bisschen Regelwerk finden. Weil es kann auch nicht sein, dass einer zum Professor berufen wird, nimmt in seinen ersten zwei Semestern einmal alle seine Vorlesungen auf Audio oder Video auf und ist ansonsten nicht mehr da. Ja. Das kann nicht Sinn der Sache sein.
Aber gerade so zum Thema so lebenslanges Lernen und solche, also ne, heute habe ich das Gefühl, dass man ja auch ganz anders zugreifen könnte auf Inhalte und Materialien, vielleicht auch ja in jedem Alter oder in verschiedenen Lebenssituationen. Das schafft ja auch eine andere Verfügbarkeit für Material grundsätzlich. Natürlich ist es noch was anderes, darüber dann diskutieren zu können und sich wirklich auch vielleicht gemeinsam nochmal auch fragend auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich schafft es ja eine andere Verfügbarkeit auf jeden Fall. Ja, es sicherlich auch erfordert das eine gewisse Auswahlfähigkeit, auch gerade, wenn wir jetzt so über Bildung sprechen und sich da auch vielleicht bewusst irgendwie zuzuwenden, gewissen Inhalten. Also ich muss heute viel mehr auswählen vielleicht auch.
Das ist das eigentliche Problem, glaube ich. Ja. Also wir verwechseln ja manchmal auch so ein bisschen oder verwischen die Begriffe von Information und Wissen. Zwischen Information und Wissen sind für mich immer schon noch Prozesse der individuellen, manchmal vielleicht auch kollektiven Aneignung und Relevanzsetzung zwischengeschaltet. Ja, ich kann tatsächlich, wenn ich an die Zeiten denke, als ich studiert habe, auf wie viel mehr Literatur ich innerhalb kürzester Zeit zugreifen kann. Ja, aber ein Bildungsprozess ist ja nicht dadurch gekennzeichnet, dass ich das dann alles lese und am besten wenn ich aufsagen kann, weiß ich dann mehr als einer, der nur die Hälfte gelesen hat. Darüber kann man trefflich streiten.
Also transferieren sozusagen, ne? Ja.
Der eigentliche, das ist auch der kreative Prozess, wenn man so will, ne? Der eigentliche kreative Prozess der Aneignung von Informationen und auch auf der Grundlage, sagen wir mal, eines wachsenden Hintergrundwissens, sowas wie eine persönliche Position dazu zu entwickeln, auch zu Texten oder zu Gedanken, zu Überlegungen, zu Argumenten. Also, ich weiß nicht, wie es dir oder Ihnen geht im Studium, aber ich fand das oft eine irritierende Erfahrung in meinem Studium, dass ich Sachen lesen musste, aber mich nie jemand gefragt hat, wie es mir gefällt, was ich da lese. Und auf der anderen Seite, vor diesem Hintergrund habe ich als ich dann Lehrender war, angefangen, das zu tun. Ja. Und dann hatte ich Studierenden Texte gegeben, auf deren Grundlage sie Präsentationen entwickeln wollen. Dann kommen die zu der ersten Vorbesprechung. Und ich habe gesagt, gut, haben sie den Text gelesen? Das haben sie dann natürlich alle. Also ganz so schlimm ist nicht. Aber wenn ich dann gefragt habe, und wie hat er ihnen gefallen, dann guckt man schon häufig in völlig entrückte Gesichter oder entsetzte Gesichter, so nach dem Motto, was ist das denn jetzt für eine merkwürdige Frage? Also so hat er mir gefallen.
Hat er was in dem Weg
vielleicht? Ist das ein Aspekt? Ist das ein Kriterium, unter dem ich einen Text lesen sollte? Und tatsächlich ist das natürlich ein Kriterium, weil alles, was wir freiwillig lesen, bewerten wir permanent im Hinblick auf, gefällt es uns oder nicht. Wenn wir ein Buch lesen, das uns nach 100 Seiten immer noch nicht gefällt, dann legen wir es zur Seite. Oder ein Buch, das uns bewegt, ist eins, das uns gefällt, das uns berührt oder so. Und Studierende haben bedauerlicherweise, das ist aber kein neues Phänomen, oft glaube ich erstmal, es ist auch noch verständlich, weil man sich noch nicht auskennt, man muss ja auch so ein bisschen erstmal was lernen, aber irgendwann so dieser emanzipatorische Schritt zu sagen, ich lese das nicht nur und weil es jemand geschrieben hat, von dem andere sagen, er ist schlau und weiß, wovon er redet, deswegen glaube ich es, sondern ich lese es und frage mich mal selber, wie überzeugend ich das finde, was ich da lese und ob ich es gut finde oder schlecht finde, ob mir da was fehlt oder ob mir da was falsch dargestellt ist oder so. Das bräuchte wahrscheinlich auch länger als so ein Studium eigentlich dauert. Ne? Aber es ist zumindest ein Beitrag dazu. Und diesen Aspekt könnte man ja tatsächlich stärker machen, wenn man den anderen Teil des Prozesses ein bisschen, sagen wir mal, standardisieren, digitalisieren, automatisieren könnte. Das gehört alles ein bisschen dazu. Man muss halt sehr vorsichtig sein, was ist für das eine geeignet und was eher für das andere oder was. Wie nutze ich diese kreativen Freiräume, die mir auch aus der Digitalisierung erwachsen, um möglicherweise Bildung wieder mehr so zu gestalten, dass sie nicht so auf sehr instrumentellen Zertifikatserwerb ausgerichtet ist, sondern tatsächlich irgendwie vielleicht doch so dem, was man so als das Humboldtsche Bildungsideal bezeichnet, wieder ein bisschen näher kommt. Also darin liegt sicherlich auch eine Chance.
So das gemeinsame, auch vielleicht irgendwo unbestimmt zusammenrücken, aber wo es immer auch um Auseinandersetzung geht gemeinsam und vielleicht auch, ja.
Ja, genau. Und diese Art von Bildungsprozessen, die vollzieht sich ja in weiten Teilen hinter dem Rücken der Akteure. Also das merkt man gar nicht. Das merkt man erst retrospektiv, ja, dass man zum Beispiel, ich erinnere mich gut während meiner Promotion, dass ich teilweise dann auch gezwungenermaßen erstmal Literatur zur Kenntnis nehmen musste. Die habe ich gelesen und habe am Anfang gedacht, ich weiß ums Verrecken nicht, wovon der Mensch da redet, der das geschrieben hat. Ja. Und es kam mir sperrig vor und abgehoben und abstrakt und wirklichkeitsfremd und was auch immer. Und ich erinnere mich, dass ich dann manchmal ganz erstaunt festgestellt habe, nach 2-3 Jahren, dass das zu Standardquellen meiner Arbeit wurden und diese Bücher und ich sie lesen konnte wie eine Tageszeitung und ich dann selber erstaunt so festgestellt habe, ja, manchmal lernt man dann auch eine neue Sprache, ja, so wie wenn man erst mal soziologische Texte liest oder philosophische Texte oder so und damit noch wenig Berührungspunkte hatte, dann ist das einer Fremdsprache gar nicht so unähnlich. Und da kann man sich auch nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt pauke ich mal die Vokabeln oder ich lerne den Text auswendig, das hat mit Bildung nichts zu tun. Und diese Prozesse, die vollziehen sich also schleichend. Und sie vollziehen sich natürlich auch in der Auseinandersetzung mit anderen darüber. Und dafür sind Lehrende, gerade an der Hochschule, ja eigentlich gedacht. Ne, dass man sagt, all das, was sich mir an Fragen stellt, darauf erhalte ich vielleicht nicht immer die richtigen Antworten, aber möglicherweise werde ich zumindest auch ein paar neue Fragen gebracht.
So. Wir sprachen auch von ganz, Sie beschäftigen sich auch mit Management sozusagen. Wir sprachen vorhin ganz kurz über den, und Sie hatten das auch nochmal angerissen, Konflikt. Das ist ja auch spannend, wenn man wenn ich mir jetzt so eine Situation vorstelle, wo Leute dann zum Beispiel ne, verschiedene Positionen so im Text haben. Wie kann man denn verschiedene Meinungen oder vielleicht auch sogar ne, Konflikt, wo fängt das an, wo hört das auf, aber wo, was entfaltet das vielleicht nochmal für eine produktive Kraft, wo wir vorhin auch kurz so angerissen, glaube ich, ich weiß nicht, wie vertieft wir das behandelt haben, aber dass gerade auch verschiedene Perspektiven gerade Innovationspotenzial entfalten, wenn es darum geht, dass Menschen zusammenwirken auf eine Art.
Ja, also das ist eine ganz spannende und sehr vielschichtig zu diskutierende Frage eigentlich, welche Bedeutung Vielfalt da hat. Weil diese Vielfaltsdiskurse natürlich in sehr unterschiedliche Bereiche schwappen. Und es gibt Bereiche, in denen wir über Vielfalt so sprechen im Sinne von Toleranz, dass wir Vielfalt einfach zulassen müssen. Da ist auch gar keine Einigung auf das Richtige erforderlich. Ja, sondern wir müssen
alles relative auf eine Art.
Ja, und wir müssen es einfach auch akzeptieren, vielleicht auch mal ohne zu bewerten. Ja, also wenn wir, was weiß ich, über Toleranz zum Beispiel im Sinne von Diversität sprechen, dass wir uns nicht irgendwie gefordert fühlen, jetzt zu bestimmen, wer ist besser, was ist besser, sondern dass wir einfach Vielfalt auch als gegeben akzeptieren, ohne den Drang zu verspüren, das in irgendeiner Form in eine Rangfolge zu bringen. Mhm. Bei Konflikten im Sinne von kreativen Prozessen, zum Beispiel in sozialen Systemen, in Organisationen oder anderen Institutionen oder so, da geht es ja tatsächlich auch so ein bisschen um die Frage der Wahrheitsfindung, um das bessere Argument tatsächlich doch, um die Bewertung der klügeren Lösungsidee oder sowas. Da ist es nicht mehr ganz so einfach mit Vielfalt, dass man sagt, hier lass ich alles gelten, sondern da muss man sich auseinandersetzen. Und das wiederum...
Oder austauschen.
Ja, genau. Und das wiederum ist auf der einen Seite, könnte man sagen, fast, also ich würde zumindest sagen, für mich ein definitorischer Bestandteil von Wissenschaft als solcher, ist Kritik.
Hat auch was Konstruktives ja eigentlich.
Ja, gerade. Genau, hat was unglaublich Konstruktives, auch wenn es uns oft nicht so erscheint. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so, ich weiß nicht, ob ich das Entwicklung nennen würde, oder ich sage einfach mal das Phänomen, dass wir so gewisse kulturelle Normen haben, die uns den Umgang mit Kritik nicht immer leicht machen. Ja, also wir fühlen uns oft persönlich angegriffen durch Kritik. Mhm. Denn ein Beispiel, wo ich das regelmäßig erlebe, ist, wenn wir Kolloquien haben für Leute, die an ihren Abschlussarbeiten schreiben. Dann weiß ich, auch wenn es mir nicht immer direkt zugetragen wird, dass viele Studierende das erleben, so wie, da muss man jetzt noch einmal so einen Spießrutenlauf über sich ergehen lassen, da wird nochmal rumgemeckert an allem, was man in seiner Arbeit macht. Und genau. Und man dann auch da so rangeht und sagt, ich versuche jetzt eine Präsentation zu machen, wo ich das, was gut läuft in der Arbeit, das rücke ich in den Vordergrund, die Schwächen versuche ich ein bisschen zu verbergen, das ist so. Und
hat also das Defizit, also man geht ja auch vom Defizit dann aus, ne, auf eine Art, also dass man...
Ja, genau, aber vor allem ist es in meinen Augen, finde ich, ein missverstandener Zweck dieser Veranstaltung. Mhm. Also gibt ja fast nichts Langweiligeres als Präsentation, wo schon alles rund ist. Also wo man so, ja gut, super, das ist vielleicht für den Zuhörer mal ganz interessant, aber für den, der vorträgt, der ja eigentlich bei so einem Kolloquium zum Beispiel der zentrale Akteur ist, ist das ja gar nicht ergiebig. Insofern sollte man eigentlich ja sagen, in so einem Kolloquium, wo ich meine Arbeit vorstelle, da sage ich, okay, das habe ich im Griff. Das sind die Schwachpunkte. Hier weiß ich noch nicht weiter. Hier ist es für mich noch nicht rund. Was denkt ihr dazu? Wie könnte man da? Und das fällt uns aber nicht so leicht, das auszuhalten. Ja? Und dann, wenn man Kritik äußert, dann muss man auch oft sehr vorsichtig sein, weil, mein Gott, sind da auch junge Leute und dann ist man ja auch in so einer, was weiß ich, in so einem ungleichen Machtverhältnis als der Bewertende und dann trauen sich die Leute möglicherweise auch manchmal nicht zu sagen, was sie denken oder so. Also es ist ein ganz schönes Lavieren, finde ich, sowas wie inhaltliche Kritik zu äußern, die die Leute möglichst bald, wenn nicht sofort, ist wahrscheinlich oft nicht zu realisieren, aber möglichst schnell als eine konstruktive Hilfe bei der Steigerung der Qualität ihrer Arbeit empfinden und nicht als eine erniedrigende Erfahrung, der sie sich jetzt noch einmal aussetzen mussten, bevor ihr Studium zu Ende
ist. Können wir nicht so im Gegenteil sagen, dass Kritik auch immer eigentlich was Wertschätzendes ist, weil eigentlich kann man ja alles irgendwie auf eine Art ignorant abnicken und wenn ich mir aber die Zeit nehme, auch begründet Stellung zu nehmen, weswegen mir etwas zum Beispiel für mich irgendwie noch nicht vollkommen sozusagen wirkt, dann also, setze ich mich damit ja auseinander und dann das ist ja eigentlich auch ein Zugeständnis an den anderen, zu sagen, ich wende mich dir zu und ich setze mich damit auseinander. Und letztendlich geht es ja bei beiden Seiten auch immer darum, man kann danach ja immer noch darüber sich austauschen. Es gibt da ja keine endgültige, also man kann darüber ja auch weiter verhandeln, wenn zum Beispiel Kritik gegeben ist. Und letztendlich absolut. Ist es immer auch unbestimmt, also, oder nicht?
Ich würde also nicht so weit gehen, dass ich sage, Kritik hat immer was Wertschätzendes. Ja, also man kann Kritik schon auch auf eine Art und Weise äußern, dass das Wertschätzende kaum mehr zu erkennen ist. Ja. Aber tatsächlich, sagen wir mal, inhaltliche Kritik, insbesondere, und dann kann sie auch scharf sein, ja, wenn sie sich auf die Inhalte bezieht, muss man erstmal sowohl als derjenige, der Kritik äußert, als auch als derjenige, der kritisiert wird, ja, mal trennen von der Kritik an der Person. Ich bin ja nicht meine Arbeit, auch wenn wir manchmal solchen Irrtümern unterliegen. Aber dass man sagt, ich will eine gute Arbeit schreiben und insofern ist jeder, der mich darauf hinweist, was mich möglicherweise gegenwärtig noch davon abhält, was Kluges zu schreiben, mir eine Hilfe. Mhm. Ja, auch wenn sich das gerade nicht angenehm anfühlt, weil ich es gerne selber entdeckt hätte. Aber es ist mir eine Hilfe und am Ende wird eine bessere Arbeit dabei rauskommen, als wenn ich diese Kritik nicht gehört hätte. Und insofern hat es natürlich was Wertschätzendes. Und tatsächlich würde ich auch sagen, also gibt auch Fälle, wenn ich da nichts mehr zu kritisieren habe, ist das bestimmt kein gutes Zeichen, sondern es ist dann eher so, dass man denkt, ja, dann
mach einfach.
Hat es jetzt vielleicht auch keinen Sinn oder es überfordert die Leute so sehr, dann muss man das auch mal aushalten oder akzeptieren. Aber also sowohl das Äußern von Kritik als auch das Kritisiert werden oder der konstruktive Umgang mit Kritik, ja, auch das kann in gewisser Weise eine Kunstform darstellen, dass ich sage, ich kann mir sogar aus Kritik, die gar nicht wohlmeinend ist, noch was rausziehen, was mich persönlich aber weiterbringt. Ja? Und das andere blende ich halt aus als unqualifiziert.
Das heißt nur der Umgang damit, so wie reagiere ich darauf und wie begegne ich dieser Situation?
Genau. Aber auch das ist, also kann ich zumindest aus eigener Anschauung sagen, ein lebenslanger Lernprozess. Die Art und Weise, wie ich heute Kritik äußere, hat sich zumindest schon gewandelt im Vergleich zu, wie ich sie früher geäußert habe.
Inwiefern? Oder, also einfach ja. Wertschätzender, vorsichtiger irgendwie zurück.
Ich würde sagen wertschätzender. Ob das meine Studierenden jetzt auch immer so sehen, das sei mal so dahingestellt. Ja? Also die mich länger kennen, würden wahrscheinlich diese Veränderung feststellen. Die mich nur jetzt erleben, haben vielleicht auch in manchen Momenten immer noch das Gefühl, dass die Kritik sehr harsch wirkt oder so in manchen Fällen. Aber das liegt dann tatsächlich nur daran, dass es mir gerade nur um den Inhalt geht und ich mich gar nicht gedanklich auf so einer Ebene bewege, ist das jetzt für jemand anders irgendwie verletzend oder so im Sinne von, das ist gerade gar nicht mein Thema. Also es steht für mich vollkommen außer Frage, dass ich niemandem irgendwie was Böses will dabei, ja. Aber um das mal auf das eigentliche Thema unserer Diskussion zurückzuführen, ja, das Artikulieren von Kritik, das
Macht Uni vielleicht auch aus?
Auf die Stimme erheben, genau, die Möglichkeit zu haben, sein Missfallen zu äußern. Vielleicht auch, und das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, auch ohne, dass ich gleich sagen kann, wie es besser wäre. Ja, das ist auch eine ganz unrealistische Forderung. Man kann auch mal einen Missstand benennen, ohne dass man sagt, ich weiß aber auch schon die Lösung des Problems. Also,
wo ich sagen würde, aber wenn man rein gegen etwas ist, also das ist ja auch, muss man ja auch sagen, es entfaltet natürlich immer, also ich verstehe schon, was Sie meinen, aber es entfaltet ja immer etwas anderes, wenn ich für etwas appelliere, als bloß gegen etwas zu sein. Das kann man ja schon.
Ja, klar, aber es ist halt auch deutlich anspruchsvoller, schon gleich eine Alternative aufzuzeigen. Und es ist in gewisser Weise und in manchen Fällen auch deutlich anmaßender. Ja, weil man nämlich schon meint, man hätte auch die Lösung für das Problem.
Ja, stimmt.
Und manchmal kommen wir erst voran dadurch, dass wir uns überhaupt mal darauf einigen, was das eigentliche Problem ist. Und das zu benennen und zu artikulieren und vielleicht auch in Form einer, sagen wir mal, kritischen Frage zu formulieren, ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung per se. Und eine, in der die Wissenschaft oft viel besser ist, also gerade die Sozialwissenschaften, finde ich, oft viel besser ist, als in der Entwicklung praktischer Problemlösungen. Weil die ja doch immer auch, was weiß ich, gewisser normativer Zusatzvorstellungen bedürfen oder der Kenntnis des einzelnen Falls, was ist hier möglich, um ein bestimmtes Problem tatsächlich zu lösen. Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Und ja, und Universitäten bieten dafür vergleichsweise günstige Strukturen, die sie auch nicht immer nutzen, muss man auch sagen. Unternehmen mal so, würde ich sagen.
Kommt auf Unternehmenskultur an.
Genau, genau. Also der Zwang auch zum individuellen Erfolg, die Messung des individuellen Wertschöpfungs- oder Leistungsbeitrages, die hierarchische Grundstruktur vieler Unternehmen, die Abhängigkeit der Organisationsmitglieder oft von ihrer Zugehörigkeit schafft zumindest ein paar Rahmenbedingungen, die es sehr schwierig machen. Also ich erinnere mich an vor Jahren an einen Vortrag von jemandem, der aus einem privatisierten Energieunternehmen mal berichtet hat, wie sich dieser Privatisierungsprozess ausgewirkt hat. Und eine der Begleiterscheinungen dieser Privatisierung war, dass so das ungeschriebene Gesetz einer lebenslangen Beschäftigung nicht mehr galt. Oder teilweise waren die Leute sogar auch noch, als das ein öffentlicher Betrieb war, verbeamtet. Und das wurde nach und nach halt aufgelöst. Und er meinte, ja, das hat natürlich in ökonomischer Hinsicht eine Reihe von Vorteilen gebracht. Aber es war schon auch auffällig, dass, sagen wir mal, die Stimme der Beschäftigten sich nicht mehr in dem Maße erhoben hat oder die Partizipationsansprüche der Beschäftigten nicht mehr in dem Maße wahrgenommen und erhört wurden, wie das vorher der Fall war. Ja, wenn ich weiß, man kann mich nicht kündigen, wenn ich hier meine Meinung äußere, auch wenn sie den Leuten nicht passt, dann verschafft mir das natürlich schon eine gewisse Sicherheit oder ein gewisses Polster, vor dessen Hintergrund ich Kritik auch äußern kann. Und das stellt höhere Ansprüche auch an die Akteure, vor allem auch an die, also sowohl an die Mächtigen, sich kritisieren zu lassen, ohne sich dadurch in ihrer Machtposition so weit angegriffen zu fühlen, dass man diese Kritik abwürgen will, als auch der weniger Mächtigen dieses Selbstvertrauen und diesen Mut zu entwickeln, Kritik zu äußern. Wobei wir uns jetzt natürlich auf einer sehr psychologischen Ebene bewegen, wenn es um die Bedeutung von Kritik geht. Ja. Aber es gibt auch so eine organisationale Ebene. Ja? Inwiefern schaffe ich eigentlich Strukturen, die der Artikulation von Kritik zuträglich sind oder nicht? Da sind Universitäten ja prinzipiell auch gut aufgestellt über.
Oder inwieweit eröffne ich das Gespräch, also jetzt gerade wenn es darum geht, dass man im universitären Rahmen ja auch Dinge vermitteln möchte.
Genau. In der Change-Management-Literatur finden Sie eigentlich kaum noch ein Buch, wenn es praxisnah geschrieben ist, wo nicht irgendwie auch die Forderung aufgestellt wird, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, eine offene Kommunikationskultur zu leben und so. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele Organisationen tatsächlich mit Veränderungsprozessen und Notwendigkeiten umgehen, dann klafft da noch eine erhebliche Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Das würden Sie denn vielleicht abschließend oder noch davor noch eine andere Frage. Haben Sie irgendwas persönlich aus dieser Corona-Pandemie, oder Sie können da auch die Online-Semester noch dranhängen vielleicht an dieser Erfahrung, weil das ja Hand in Hand ging sicherlich für Sie. Was haben Sie da irgendeine besondere Erfahrung oder irgendwas gelernt für sich, eine besondere Erfahrung entwickelt vielleicht?
Ich glaube, wie ich eben gesagt habe, ja, manche Lernprozesse vollziehen sich hinter dem Rücken der Akteure. Ich glaube, mein Mann und auch ich hat da eine ganze Menge gelernt. Auf der einen Seite so banale Sachen, wie dass ich sagen würde, ja, so meine Mitarbeiterin und unsere Lehrstuhlsekretärin und das ganze soziale Miteinander hier am Lehrstuhl ist irgendwie total zusammengebrochen. Trotzdem sehen wir uns regelmäßig über WebEx, wie wir es an der Uni nutzen. Und
das sieht vielleicht auch anders nah.
Manchmal muss man es echt überlegen, wie lange haben wir uns jetzt eigentlich wirklich nicht mehr gesehen. So, ne? Es erhält doch eine Nähe. Oder mit meinen Eltern, die ich auch lange nicht mehr gesehen habe, weil sie lange nicht geimpft waren oder so, und mit denen ich jetzt kommuniziere und wir auch so ein Bildschirmtool da eingerichtet haben, wo ich sagen würde, das war eine lehrreiche Erfahrung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch natürlich solche Erfahrungen, wie, also was ich total interessant fand, war, wie man gemerkt hat, also gerade diese Ungewissheit, als es losging, dieses sowas wie so Phänomene kollektiver und individueller Angst und wie die Leute sie verarbeiten. Das ist auch eine ganz spannende Erfahrung. Diese Unsicherheit am Anfang, wissen wir gar nicht, rottet das jetzt die Menschheit aus? Oder was passiert jetzt? Manche waren am Anfang sehr gelassen und haben dann irgendwann nach ein paar Wochen völlig am Rad gedreht. Andere waren...
Das hat auch so geschwankt bei einigen, ne?
Ja, total geschwankt, ja. Und ich, wenn man das erste Mal dann durch den Supermarkt gegangen ist und das Gefühl hat, man darf jetzt niemanden und nichts mehr berühren, weil ansonsten ist man auch verseucht. Also so.
Ja.
Und dann irgendwann das doch anfängt, dass man so lernt, das auch in seinen Alltag zu integrieren. Also wie komisch hat man sich gefühlt, als man das erste Mal mit einer Maske in den Supermarkt gegangen ist. Und wie gewöhnlich fühlt es sich jetzt an. Also es ist schon interessant.
Spannend auch, wie dann so mit nach einer Zeit dann auch so ganz Veränderungen oder ganz neue Handlungsabläufe sich als Normalität dann doch relativ schnell gefühlt dann integrieren. Jetzt kommt es einem komisch vor, wenn man Fernsehen schaut und jemand ohne Maske in einem Film irgendwie in den Bus steigt.
Genau,
und
genau,
das wäre vor 2 Jahren, also da hätte niemand drüber im Leben nachgedacht. Und das
wenn man
geht
Menschenmengen
dann,
bei einem Konzert sieht oder so, denkt man, mein Gott, stehen die alle eng beieinander.
Was dann doch zeigt, dass sich auch Sachen dann doch irgendwie doch schneller und gravierender verändern können, als man manchmal denkt vielleicht auch. Genau, jetzt vielleicht noch so am Ende. Was haben Sie irgendwelche Impulse oder Wünsche, wenn Sie so an die Entwicklung der Hochschule oder auch der Lehre denken? Jetzt vielleicht aus der Erfahrung der letzten 2 Jahre, haben Sie da Impulse, die Sie vielleicht an dieser Stelle am Schluss vielleicht nochmal mitgeben würden für unsere potenziell Hörerschaft?
Also auf der einen Seite würde ich erstmal sagen, es gibt vieles an der Uni Flensburg, was ich sehr gut finde, so wie es ist.
Mhm.
Und was uns manchmal vielleicht auch gar nicht mehr klar ist, weil man sich an dieser Uni bewegt und manche Prozesse, die an anderen Universitäten schon weiter fortgeschritten sind, nicht mitbekommt. Und insofern habe ich das Gefühl, in vielerlei Hinsicht ist das Arbeiten an der Uni Flensburg und vielleicht auch das Studieren, das kann ich ja nur eingeschränkt beurteilen, angenehm und schön.
Mhm.
Vor Corona genauso wie während Corona. Gleichzeitig gibt es auch eine Menge Wünsche, die ich an diese Universität richten würde, von denen ich gleichzeitig sagen würde, ich habe nicht wirklich die Erwartung, dass die sich erfüllen. So, das sind Prozesse, die überdauern unser aller individuelle Lebenserwartung wahrscheinlich um ein Vielfaches. Aber dann gibt es tatsächlich auch Dinge, vor allem die ich eben angesprochen habe. Ja, also Phase 1 ist Krisenbewältigung gewesen.
Mhm.
Phase 2 beginnt jetzt in meinen Augen, wo mehr und mehr Leute geimpft sind und wenn jetzt nicht irgendwie wieder irgendeine unvorhergesehene Mutante uns das Leben schwer macht, wo man sagen würde, ist so der schrittweise Übergang zu dem, was wir aus der Vergangenheit kennen und insofern als Normalität bezeichnen. Aber was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich auch dann Schritt Nummer 3, nämlich in einer etwas, sagen wir mal, handlungsentlasteten Situation, die nicht mehr diesen krisenhaften Druck auf uns ausübt, nicht einfach nur zurückzukehren zu, wir machen es jetzt wieder, wie es vorher war, bis die nächste Krise kommt oder was auch immer. Und ansonsten reden wir viel und schlau über Digitalisierung als groben gesellschaftlichen Trend, sondern dass wir, wenn wir wieder ein bisschen Zeit und Luft zum Atmen haben, uns alle auch daran machen, mal uns zu fragen, was haben wir gelernt, was auch ohne Corona irgendwie uns nach vorne bringt in diesem Zusammenhang. Ja, also sowas, wie ich es eben angesprochen habe.
Also das Zutrauen von Flexibilität, also dass man auch Sachen anders machen kann oder dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Sachen auch dann zu gestalten.
So, ja, und das, was ich vorhin meinte mit, welche Inhalte können wir vielleicht auch, ohne dass wir eine Krisensituation haben, in digitalisierter Form aufbereiten und uns dafür und uns auf diesem Wege auch Ressourcen zurückerobern, die wir dann anders nutzen können. Ja, also sowas wie 2 Wochen Online-Vorlesung, 1 Woche Präsenztermin, aber dann themenzentriert und nicht nur hat irgendeiner eine Frage, sondern irgendwie stärker interaktiv ausgerichtet, was aber natürlich auch ein anderes Studierverhalten erfordert. Und das wiederum auch ein anderes Selbstverständnis von Studierenden wie von Lehrenden. Und das sind natürlich tatsächlich Lernprozesse, die kann jetzt auch keiner vorgeben, aber dafür muss die Uni, muss aber auch die Politik gewissermaßen kreative Freiräume schaffen oder Rahmenbedingungen schaffen, dass man sagt, okay, da könnt ihr euch auch ein bisschen ausprobieren und da wird auch nicht alles immer funktionieren, da wird auch mal was schief gehen, da werden auch Leute mal sich ärgern oder was auch immer, das haben wir dann mal gemacht und es hat sich als falsch erwiesen, aber diese kreativen Freiräume nutzen, um das Erlebte gewissermaßen in Gelerntes umzuwandeln, das wäre, glaube ich, ein guter Schritt.
Schön, ich danke recht herzlich für das schöne Gespräch.
Ich bedanke mich für das Interesse.
Das war der Fabrica Digitalis Podcast. Wir bedanken uns auf diesem Weg nochmal bei unserem Gast und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, und hoffen, Sie haben etwas für sich mitnehmen können. Fabrica Digitalis ist ein partizipatives Projekt an der Europa-Universität Flensburg zur Erkundung und Umsetzung eines digital vernetzten Miteinanders im Bildungsalltag. Mehr Infos zu Fabrica Digitalis sowie zu weiteren wichtigen inhaltlichen Themen findet ihr in den Shownotes.